Die Grünen, der sichere Weg in die Katastrophe. Die Grünen, der sichere Weg in die Katastrophe, / wieder dem Grünen, waren von C.A. Pöderster, 1990 262 bis 316 Minuten, Vorwort zur zweiten Auflage. Die Broschüre, Die Grünen, der sichere Weg in die Katastrophe, wurde als Leitfaden für die Mitglieder der Initiative Automobile Gesellschaft ausgearbeitet. Die Vorgeschichte, das Wachstum und die Ziele der Grünen, Bunden und Alternativen sollten in kurzer Form dargestellt werden. Die Grünen, der sichere Weg in die Katastrophe, außerdem erschien es notwendig, den ideologischen Hintergrund und die Finanzierungsquellen aufzuhellen. Diese kurze Zusammenfassung der neuen Bewegungen stieß in eine Informationslücke, die noch zu schließen ist. Da die erste Auflage sehr schnell vergriffen war, regten Freunde der Initiative eine zweite Auflage an, um dem Informationsbedürfnis einer breiteren Öffentlichkeit entgegenzukommen. Die Initiative Automobile Gesellschaft als Herausgeber dankt allen, die sich zustimmend oder kritisch zu Wort gemeldet haben. Das Ärgste ist nicht die Unwissenheit der Leute, sondern dass sie Falsches für richtig halten und das Richtige nicht wissen wollen. Ciao Enlei 1970, Inhaltsverzeichnis. Am Anfang war der Frust erste. Die Katastrophenverkündung der Grünen, Bunden und Alternativen, die Grenzen des Wachstums, wer ist der Club OF Rome? Eine Expertenmeinung zum Welthunger, das Fazit zum Bericht des Club OF Rome, die Grenzen des Wachstums global 2000, ein Bericht an den amerikanischen Präsidenten Carter, der wissenschaftliche Betrug, eine Stellungnahme aus der dritten Welt zum Nullwachstum 2. Aus welchen Elementen setzt sich die grüne Ideologie zusammen? Der Weg zur Macht durch Missbrauch der Soziologie, Psychologie und weiterer Wissenschaften, eine nahezu neue kopernikanische Umwälzung, die Lehre von den sozialen Kosten, führt zur Verurteilung des wirtschaftenden Menschen und zu seiner Ausbeutung durch eine neue Schützerbürokratie. Warum ist gerade der Wissenschaftszweig der Soziologie der Tummelplatz der neuen, aggressiven Heilsverkünder und selbsternannten Propheten? Auch die Psychowissenschaften und die Psychoanalyse bieten Spielräume für grausame Experimente mit Menschen und Gesellschaften. Die Vorverurteilung des Menschen, ein Trick ideologischer Herrschaft, wie abstrakte Ideologien entstehen, warum sie gefährlich sind und stets gewalttätig werden. Dritte. Die Kampfmittel der grünen Nullwachstumsfanatiker, wer macht alles mit? Die Sprache als Waffe, Diffamierung einer positiven Wohnungsbaupolitik durch die Veränderung einer Vorsilbe von der Propaganda zum Informationsterror. Das Ziel der grünen Nullwachstumsfanatiker ist die Zerstörung der Industriegesellschaft. Die Nullwachstumsideologie der Grünen ist eine menschenfeindliche Ideologie. Bunden und Alternativen. Tatsache ist, dass die Zukunftschancen noch nie so günstig waren. Gewalttaten der Grünen, Bunden und Alternativen Fanatiker, wer schützt die Menschen vor? Den selbsternannten Umweltschützern. Jim Jones, ein grüner Fanatiker. Vierte. Die Lage in der Bundesrepublik Deutschland, der Unterschied in den Massenbewegungen der USA und Deutschlands, ein Kampf um Mitteleuropa, wer finanziert die Grünen, Bunden und Alternativen und ihre Bewegungen? V. Das Zukunftsmodell der automobilen Gesellschaft, das Modell der Technologiesprünge. Die automobile Gesellschaft bringt die Freiheit in Bewegung und setzt die Zukunft in Gang. Sechste. Antworten der Initiative Automobile Gesellschaft auf Angriffe engagierter Anti-Autokämpfer. Am Anfang war der Frust einige Gründe für das hemmungslose Wachstum der grünen Bewegung. Der Start in den USA, die Bewegung gegen die Verschmutzung der Umwelt, setzte bereits in den 50er Jahren in einigen Ballungszentren der USA ein. Der moralische Anstrich, mit dem der Begriff saubere Umwelt verbunden wurde, beschleunigte das Wachstum der Bewegung. Naturschutzverbände nahmen die Anstöße auf und verstärkten sie. Sehr bald stieg die US-Soziologie mit ein und verlieh der Bewegung zum bereits vorhandenen moralischen noch einen wissenschaftlichen Anspruch. Die US-Soziologie wollte aus ihrem Elfenbeinturm auf den Camps der Universitäten heraus. Man wollte die vielen schönen, theoretischen Modelle endlich in die Gesellschaft hineintragen. Das ging nur, wenn man die Wissenschaft politisierte und die Politik verwissenschaftlichte. Man wollte im großen Geschäft mit der Macht endlich mitmischen. Der dazu notwendige Marsch durch die Institutionen verlangte einen kräftigen Antrieb. Den wiederum konnte nur das bewährte, alte Heilsbringerrezept entwickeln, die Zukunftskatastrophe prophezeien, aber gleichzeitig den Rettungs- und Heilsplan anbieten. Die Sachbuchindustrie wollte sich das Geschäft mit dieser neuen Bewegung nicht entgehen lassen. Sie leistete ihren Beitrag, indem sie mit einer Reihe apokalyptischer Untergangsvisionen den Bestsellermarkt bediente. Zeitungen, Zeitschriften, Rundfunk, Film und Fernsehen griffen das Thema begierig auf. Es war für die Manager der Bewusstseinsindustrie das große Anziehthema zu der bis dahin führenden Futurologiewelle. Diese hatte eine strahlende technische Glitzerwelt unbegrenzter Möglichkeiten am Zukunftshorizont montiert. Doch diese schöne neue Welt stimmte für viele Amerikaner, die in den alten Ballungszentren lebten, nicht mit ihrer Umwelt überein. Ihr Anspruch wuchs, die Mittel fehlten. So kam die Industrie- und Wirtschaftsfeindlichkeit in die Bewegung. Einerseits verschmutzt die Industrie mit ihrem Abfall unsere Umwelt, andererseits schafft die Wirtschaft nicht so hohe Löhne, dass wir die neue Zukunftswelt auch kaufen können. Die Rolle der Vereinten Nationen: inzwischen hatten die Vereinten Nationen ihre Unterorganisationen mit Personal aufgefüllt. Man drängte zur Aktion. Jetzt wurden alle Probleme auf Weltniveau gehievt. Weltweite Not, Hunger und Armut, bedingt durch das explosive Wachstum der Bevölkerung in der dritten Welt, diese Vision erzeugten die Öffentlichkeitsarbeiter jeder Unterorganisation, und zwar nacheinander, damit jeder lange genug in den Schlagzeilen bleiben konnte. Die UN-Bürokratie hat ständig eine Sorge: wie kann sie ihre Notwendigkeit möglichst dramatisch untermauern, damit die Regierungen der reichen Länder weiter zahlen, ohne zu prüfen, was mit dem Geld ihrer Steuerzahler geschieht. Zum Beispiel verbraucht die FAO, die Unterorganisation für Ernährung und Landwirtschaft, fast 3/4 ihres Etats zur Erhaltung der eigenen Bürokratie, und mit dem Rest lindert sie den Hunger der dritten Welt. Die dramatisch aufgemachten UN-Studien machten Angst. So entstand die Nullwachstumsbewegung in den USA. Man glaubte, dass der sicherste Weg zur Erhaltung des eigenen Wohlstandes die Beendigung des Wachstums der Weltbevölkerung wäre. Mit diesen Fragen beschäftigten sich einige einflussreiche Institutionen. Sie gaben auch Geld aus, um diesen Gedanken in der ganzen Welt zu verbreiten. Man finanzierte Publikationen, Gruppen und auch Einzelpersonen, die sich für das Nullwachstum einsetzen. Am bekanntesten von allen Institutionen, die in der Welt das Nullwachstum durchsetzen wollen, wurde der Club OF Rome. Robert Jung, eines seiner prominenten Mitglieder im deutschsprachigen Raum, förderte erfolgreich die Nullwachstumsbewegungen in Deutschland, Österreich und in der Schweiz. Aus dem Zusammengehen der US-Bewegung für eine saubere Umwelt und der US-Bewegung für das Nullwachstum entstand die Grüne Bewegung mit ihren zahlreichen Untergruppen wie Kernkraftgegner, Ökologiegruppen und Friedensbewegung. Zu Beginn der 70er Jahre rollen die Wellen der Grünen Bewegung auf die Bundesrepublik Deutschland zu. Was in Amerika als fröhliche Bewegung begonnen hatte, sah in der Bundesrepublik schon sehr viel trauriger aus. Hier stiegen viele Vertreter der extremen Linken, die bisher keine Massen bewegen konnten, auf den mit US-Kapital in Schwung gesetzten Zug. Sie versuchten, sich im Führerstand der Lokomotive nützlich zu machen. So bekam die Bewegung in Deutschland durch die extreme Politisierung eine zusätzliche Schubkraft. Mit dieser zusätzlichen Schubkraft kann die grüne Bewegung hier zu einer politischen Gefahr anwachsen, die Schaden für die Demokratie bringen kann. Es ist keineswegs so, dass nur die extreme Linke versucht, die grüne Bewegung für ihre Zwecke einzuspannen. Auch viele Personen, die man der extremen Rechten zuschreibt, versuchen, die Bewegung unter ihren Einfluss zu bringen. Ist die Bewegung der vielen Naturfreunde inzwischen auch ein Sammelbecken für linke und rechte Extremisten geworden? Kann es dazu kommen, dass die vereinigten Extremisten die Demokratie überrollen? Die Bundesrepublik hatte zu Beginn der 70er Jahre viel Veränderung nötig. Sie konnte auch viele neue Ideen gebrauchen. Was jedoch gänzlich überflüssig war, war eine Umweltschutzbewegung Made in USA. Als die Amerikaner noch dabei waren, ihren Kontinent zu erobern, wurde in Deutschland Umweltschutz schon recht intensiv betrieben. Das war auch notwendig. Die winzigen Flächen in Europa, gemessen an den riesigen Weiten in den USA, vertrugen die Folgen der Industrialisierung in der geballten Form eben weniger gut. Der reale Kern des Umweltschutzes war in Deutschland seit 80 Jahren notgedrungen bearbeitet worden. Doch dass man den Müll der Umwelt auch als riesige, gewinnbringende Informationslawine vermarkten kann, das lernte man eben erst von der einfallsreichen US-Public-Relations- und Reklameindustrie. Vor 80 Jahren Umweltschutz in Deutschland viel größere Umweltprobleme, als die Bundesrepublik je gehabt hat und noch haben wird, wurden schon im ersten Viertel dieses Jahrhunderts im Ruhrgebiet als Gemeinschaftsaufgabe behandelt und für damalige Verhältnisse gelöst. Das geschah mit einem recht bescheidenen Aufwand an öffentlichen Mitteln und auch ohne spektakuläre Weltuntergangsszenarios, sondern in beharrlicher Arbeit und Abstimmung der Kommunen mit den neuen Zweckverbänden, den Unternehmen der Wirtschaft und den Provinzregierungen. Der Staat produzierte notwendige Gesetze. 1920 wurde der Siedlungsverband Ruhr-Kulm-Bezirk gegründet. 28 Stadt- und Landkreise machten den Anfang, die Umweltprobleme eines Ballungsraumes zu bewältigen. Man kann den Verband als erste staatliche Umweltschutzbehörde bezeichnen. Die explosionsartig wachsende Kohle- und Stahlindustrie hatte bis zum Ersten Weltkrieg wenig Rücksicht auf die Landschafts- und Siedlungsstruktur genommen und weite Teile des Landes verwüstet. Zum Beispiel wuchs die Stadt Buhr von 1870 bis 1920 von 4500 auf 100.000 Einwohner, Hamborn von 2300 auf 125.000. Der Wasserbedarf stieg von 180 Millionen CBM auf 750 Millionen CBM. Diese nackten Zahlen sagen wenig. Zieht man zum Vergleich den Wasserverbrauch im gesamten Deutschen Reich heran, so lag dieser mit 2,5 Milliarden CBM nur wenig mehr als dreimal so hoch. In Sanitätsberichten, die um 1890 verfasst wurden, wird das Emscher- und Ruhrgebiet als Brutstätte von Typhus, Ruhr und Malaria bezeichnet. In den Städten schöpfte man das Trinkwasser noch aus offenen Brunnen, die zum größten Teil durch Abwässer verseucht waren. So baute man nach 1880 in allen Städten die zentrale Wasserversorgung aus. Die Krankheiten, die durch das unreine Trinkwasser verursacht wurden und in den schnell wachsenden Städten immer wieder Seuchen auslösten, gingen danach sehr schnell zurück. Schon 1898 war der Ruhrtalsperrenverein auf privater, freiwilliger Basis mit der Aufgabenstellung gegründet worden, die Wasserversorgung dieses neuen Ballungsgebietes zu sichern. 1904 wurde die Emscher Genossenschaft zur Abwasserreinigung gegründet. Sämtliche Stadt- und Landkreise des Gebietes mussten genossen werden und Beiträge zahlen. Die finanzielle Hauptlast der Wasserverbände trug nicht der Staat, sondern die Wirtschaft wurde nach dem Verursacherprinzip zur Kasse gebeten. Der Ruhrsiedlungsverband sicherte mit seiner Grünflächenplanung Erholungsräume für die Bevölkerung und ökologische Ausgleichsräume, um die Landschaft zu erhalten oder dort wiederherzustellen, wo die Industrie abgebaut hatte. Umfangreiche Wiederaufforstungen begannen. Der Verband verteidigte die Grünflächen gegen die Erweiterungswünsche von Kommunen und Industrie. Auf Betreiben des Verbandes kam 1922 ein Erlass zustande, der als Baumschutzgesetz bekannt wurde. Jeder, der einen Baum im Ruhrgebiet fällen wollte, musste vorher eine Genehmigung des Ruhrsiedlungsverbandes einholen. Oft wurde sie verweigert. Straßenbau, Siedlungsvorhaben und Industrieerweiterungen mussten nach den Rahmenplanungen des Verbandes abgestimmt werden. Der Verband sprach bei der Aufstellung und Genehmigung von Zechenbetriebsplänen mit. Die Zechen mussten, bevor sie eine neue Anlage in Betrieb setzen wollten, eine Kaution für die Bepflanzung des Geländes nach Stilllegung des Betriebes hinterlegen. Seit 1906 wurde der Naturschutz in Deutschland durch staatliche Naturschutzbehörden betrieben. Es ist eine sehr positive Bilanz, die der Staat in Deutschland in Sachen Umweltschutz aufzuweisen hat. Gegen jene Umwälzungen und Veränderungen, die das Ruhrgebiet zwischen 1875 und 1900 heimsuchten, wirkt das Geschehen von 1965 bis 1980 in der Bundesrepublik Deutschland wie eine milde Ruhestandsstörung. Doch der Sturm der veröffentlichten Meinung als letzter Ausläufer des US-Medienorkans suchte sich seine Angriffsobjekte und fand sie auch. Da die Kerntruppen der Grünen Bewegung den Naturschutz nur als Tarnung benutzen, um ihre weit gesteckten politischen Ziele durchzusetzen, muss man sie auch auf diesem Feld ernst nehmen. Die etablierten Parteien haben das versäumt, da alle diese neue Welle integrieren wollten, was nicht gelang. Da auch sonst sich niemand mit der neuen Bewegung beschäftigen wollte, hat die Initiative Automobile Gesellschaft diese Aufgabe übernommen. Die Initiative Automobile Gesellschaft ist eine Sammlungsbewegung, die nicht auf Wählerstimmen schielen muss. Daher kann sie viel schärfer die Konturen der grünen Ideologie herausarbeiten und auch sehr viel deutlicher auf mögliche Folgen aufmerksam machen. Erste die Katastrophenverkündung der Grünen, Bunden und Alternativen, die Grenzen des Wachstums, die Behauptung, die Menschheit befindet sich auf der Fahrt in eine globale Katastrophe. Das ungehemmte Wachstum führt direkt zum Globalkollaps. Die Beweise, die vorgenannte Behauptung wird durch Angaben in einem Buch bewiesen, das den Titel »Die Grenzen des Wachstums« trägt. Der Untertitel lautet »Bericht des Club OF Rome 1 zur Lage der Menschheit«. Darin heißt es, unser Bevölkerungs- und Produktionswachstum ist ein Wachstum zum Tode. Der teuflische Regelkreis die Menschheitszunahme als Ursache und Folge der Ausplünderung unseres Lebensraumes kann nur durch radikale Änderung unserer Denkgewohnheiten, Verhaltensweisen und Gesellschaftsstrukturen durchbrochen werden. Der Club OF Rome kommt zu dieser bedeutenden Aussage durch eine Arbeit, die einige Wissenschaftler am Massachusetts Institute of Technology, MIT, im Auftrag des Club OF Rome durchgeführt haben. Sie haben unter der Leitung von Dr. Dennis 50. Meadows 5 Wachstumstrends ausgewählt, 1. das rapide Bevölkerungswachstum, 2. die Ausbeutung der Rohstoffreserven der Erde, 3. die beschleunigte Industrialisierung, 4. die Zerstörung des Lebensraumes der Menschheit, 5. die weltweite Unterernährung. Die Zahlen, die Sie aus der Vergangenheit für diese Entwicklungen auffinden konnten, haben sie in einen Computer eingegeben. Der Computer rechnete nach einem Programm, das Jay Forrester, ein US-Wissenschaftler, sich ausgedacht hatte. Es sollte das Verhalten komplexer Systeme beschreiben und damit auch vorausberechnen können. Diese Behauptung ist unbewiesen. Wahrscheinlich ist die wissenschaftliche Aussage, dass das Verhalten komplexer Systeme weder berechenbar noch voraussagbar ist. Der zentrale Begriff des Berichtes »Die Grenzen des Wachstums« ist das exponentielle Wachstum. Aus der Vergangenheit ist nachzuweisen, dass die Menschheit exponentiell wächst. Das heißt, dass die Zeitspanne, in der sich die Zahl der auf der Erde lebenden Menschen verdoppelt, immer kürzer wird. Diese Aussage ist eine Tatsache. Um 1650 gab es etwa eine halbe Milliarde Menschen auf der Welt. Die Wachstumsrate betrug damals 0,3% jährlich. Dies entspricht einer Verdoppelungszeit von etwa 250 Jahren. 1970 betrug die Weltbevölkerung etwa 3,6 Milliarden, bei einer Wachstumsrate von 2,1 Liter Prozent und einer Verdoppelungszeit von 33 Jahren. Daraus ergibt sich, dass nicht nur die Weltbevölkerung exponentiell gewachsen, sondern auch die Wachstumsrate selbst angestiegen ist. Man könnte solches Wachstum superexponentiell nennen, die Bevölkerungszahl steigt noch viel rascher, als wenn sie nur exponentiell wachsen würde. Die meisten künftigen Eltern des Jahres 2000 sind schon geboren. Falls nicht die Sterblichkeit sehr stark ansteigt, was die Menschheit sicherlich mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln zu verhindern suchen wird, haben wir in 30 Jahren, das ist im Jahre 2000, mit einer Weltbevölkerung von 7 Milliarden zu rechnen. Und wenn wir weiterhin so viel Erfolg bei unseren Bemühungen haben, die Sterblichkeit zu senken, und so erfolglos bleiben bei der Geburtenbeschränkung, gibt es in 60 Jahren für jeden heute lebenden Menschen 4 andere. Mit diesen Worten wird das Wachstum der Weltbevölkerung in dem Buch beschrieben. Der Leser wird in Panik versetzt. Rechnet er nach dieser Anleitung weiter, dann sind aus den 3,6 Milliarden Menschen von 1970 im Jahre 2000 schon 7,2 Milliarden geworden. 2030 sind es 14,4 Milliarden, und 2060 sind es dann 28,8 Milliarden. Bei dieser Rechnung hat er nur das exponentielle Wachstum berücksichtigt und nicht das vorher erwähnte superexponentielle. Wenn nicht mit Macht etwas gegen das Wachstum der Bevölkerung getan wird, gibt es eben in der zweiten Hälfte des kommenden Jahrhunderts den gewaltigen Globalkollaps, der einen Untergang der Menschheit bedeuten könnte. Die Begründung zu dieser Katastrophenprophezeiung lautet: Die Erde ist ein begrenztes System, ihre Oberfläche wächst nicht mit. Exponentielles Wachstum in einem begrenzten System führt unweigerlich zur Katastrophe. Das ist die traurige Botschaft, die der Club of Rome der Menschheit zu verkünden hat. In der Tat kann man mit dieser traurigen Botschaft die Menschheit zur Verzweiflung bringen, denn schon die eigenen Kinder werden diese Katastrophe noch erleben und höchstwahrscheinlich darin umkommen. Doch die Menschheit sollte sich beruhigen, allein mit dem gesunden Menschenverstand kann man die Unsinnigkeit der Katastrophendrohung beweisen. In einem begrenzten System wie der Erde kann es kein unbegrenztes Wachstum geben. Ein dauernd anhaltendes exponentielles Wachstum ist eine abstrakte, mathematische Denkfigur, die in der Realität nicht existiert. Ein Beispiel: würde man die Beweisführung des Club of Rome auf das Wachstum eines Kindes anwenden, wäre das Ergebnis wie folgt: Die Größe eines neugeborenen Kindes verdoppelt sich bis zum zweiten Lebensjahr. Rechnet man diese Wachstumsrate hoch, dann ist das Kind mit 4 Jahren 2 Meter groß. Mit 10 Jahren erreicht es die Höhe von 16 Metern. Mit seinem 20. Lebensjahr ist die Größe auf 512 Meter angewachsen. Wird dieser Mensch dann 80 Jahre alt, so ragt er mit seinem Oberkörper himmelweit in das Milchstraßensystem hinein. Sie hätten die wissenschaftlich exakte Wahrheit wesentlich deutlicher herausstellen müssen. Diese lautet: Jedes Wachstum geht endlich nach Null, zwar auf einer höheren Ebene, aber immer nach Null, nie nach unendlich, wie es die abgebrochenen Kurven im Bericht des Club of Rome anzeigen. Warum haben sie das nicht getan? Dann wäre ihr Bericht nicht mehr als eine etwas langweilige und weitgehend nutzlose Beschäftigung mit einem Computer gewesen, nach dem Motto: Was kann man alles mit einem Computer anstellen? Wenn man die Tatsache, dass die Menschheit exponentiell wächst, in eine Modellrechnung eingibt und hochrechnet, dann kann es kein anderes Ergebnis als den Globalkollaps geben. Denn bereits mit dieser Eingabe hat man den Globalkollaps als einzig mögliches Ergebnis fixiert. Die ganze Untersuchung besteht dann nur noch darin, Berge von Datenmüll zusammenzuschaufeln, darin herumzurühren und sie als Kaugummi für Computer aufzubereiten, damit die Rechenmaschinen schön lange darüber simulieren können, denn dafür wird das große Geld kassiert. Der Club of Rome und seine beauftragten Wissenschaftler haben eine weitere Tatsache verschwiegen: Es kann nie mehr Menschen auf der Erde geben, als von der Erde ernährt werden können. Leben wächst nur dann, wenn vorher die Voraussetzungen für Leben vorhanden sind. Werden mehr Menschen geboren, dann steigt die Säuglingssterblichkeit und es sinkt die Lebenserwartung. Je niedriger der Lebensstandard einer Gesellschaft ist, desto stärker spürt sie diesen Regelmechanismus. Dieser Mechanismus regelt die Weltbevölkerung auf den optimal möglichen Stand. Durch Naturkatastrophen und von gewalttätigen Heilsverkündergruppen kann dieser Regelmechanismus kurzzeitig zum Schwanken gebracht werden, doch er pendelt sich immer wieder auf den jeweiligen Normalwert ein. Der jeweilige Normalwert wird durch die Menge der nutzbaren Energiepotenziale bestimmt. Im Jahre 1982 liegt dieser Wert bei 4,5 Milliarden Menschen. Werden mehr Energiepotenziale nutzbar, kann die Zahl der Menschen, die auf der Erde überleben können, auch auf 16 Milliarden steigen, sogar auf 40 Milliarden oder auch noch höher. Diese Zahl kann auch wieder sinken, zum Beispiel, wenn ein Atomkrieg stattfindet oder zu viele Menschen der zerstörerischen Ideologie aggressiver Umweltschützer Glauben schenken. Eine ganz andere Frage ist, auf welchem Energieniveau die einzelnen Gesellschaften leben, das heißt wo auf der Skala zwischen bitterster Armut und extremem Reichtum. Die Globalkatastrophe, die der Club OF Rome voraussagt, kann nie eintreten, weil sie nur als Folge falscher Annahmen errechenbar ist. Damit existiert die Grundlage, auf der die Grünen, Bunten und Alternativen stehen, nicht. Ein Wachstum der Menschheit zum Tode, das sie mit aller Gewalt verhindern wollen, gibt es gar nicht. Damit ist die Existenz der Grünen, Bunten und Alternativen als selbsternannte Retter der Menschheit überflüssig. Der Bericht des Club OF Rome, die Grenzen des Wachstums, ist bestenfalls eine dramatisch aufgezäumte Werbeschrift für die Selbstdarstellung des Club OF Rome. Da aber die Irreführung der Öffentlichkeit durch Grüne, Bunte und Alternative seit 1972 ununterbrochen weitergetrieben wird, sollen hier auch noch die vier anderen Trends betrachtet werden, die im angeblichen Weltmodell die vorausgesagte Katastrophe bewirken. Der zweite Trend, die Ausbeutung der Rohstoffreserven der Erde, ist ebenfalls wie der erste Trend, exponentielles Bevölkerungswachstum, in unsinniger Weise in die Rechnung des Weltmodells eingegangen. Wenn die Wissenschaftler das mit Absicht getan haben, ist es eine Irreführung der Öffentlichkeit. Wenn sie diesen Fehler nicht gemerkt haben, muss ihre wissenschaftliche Qualifikation kritisch bewertet werden. Sie stellen im Buch Tabellen auf, aus denen man ablesen kann, wie lange die Rohstoffreserven der Erde noch reichen, wenn der Verbrauch so weitergeht wie bisher. In der Liste ist angegeben, in wie vielen Jahren die bekannten Vorräte des jeweiligen Rohstoffes erschöpft sind. Die zweite Zahl, in Klammern, gibt an, wie lange der Rohstoffvorrat noch reicht, wenn die tatsächlich vorhandene Menge fünfmal größer ist als die 1970 bekannten Vorräte. Jahre Kupfer 21, 48, Gold 9, 29, Blei 21, 64, Quecksilber 13, 41, Erdöl 20, 50, Silber 13, 42, Zinn 15, 61. Da die Zahlen aus dem Jahre 1970 stammen, müsste es mit dem Gold längst schon vorbei sein. Quecksilber ist seit 1983 zu Ende, ebenfalls das Silber, denn neue Vorkommen hat man nicht gefunden. Offenbar waren die Produzenten ganz anderer Meinung als die Rechner des Club OF Rome. Der Aussagewert dieser Zahlen liegt sehr nahe bei Null. Rohstoffe zu finden ist eine sehr kostenaufwendige Sache. Alle Rohstoffproduzenten treiben diese teuren Arbeiten nur so lange voran, bis sie über einen aus ihrer Sicht ausreichenden Vorrat für 20 oder 30 Jahre verfügen. Daraus eine Voraussage über die Rohstoffvorräte der Erde zu machen, ist eine Irreführung der Leser. Tatsächlich ist der ganze Erdball ein einziges Rohstoffreservoir. Es wird auch nichts verbraucht, es bleibt alles erhalten. Nur die Konzentration und die Lagerstätte ändern sich. Erz aus Brasilien wird in Europa zu Kriegsgerät verarbeitet und landet in Afrika als Waffenschrott. Verloren gehen nur jene Kilos, die in Raumsonden aus dem Erdorbit ins Weltall abdriften. Diese Plünderung kann der Planet Erde noch sehr lange verkraften. Die Menschen holen alles, was sie zum Leben brauchen, von den Müllhalden früherer Zeitalter. Später sind ihre Mülldeponien wieder die Rohstofflager anderer Generationen. Das große Recycling läuft bereits, seit die Erde existiert, und es funktioniert weiter, solange die Sonne, unser größter Atomreaktor, brennt. Was sich nicht weiter verwerten lässt, ist die verbrauchte Energie. Doch gerade am Beispiel Energie kann man leicht nachweisen, dass mit einem neuen Technologiesprung zwei vorher nicht bekannte Energiequellen erschlossen wurden. Bis zum dritten Technologiesprung war das Holz der einzig ständig nutzbare Energieträger. Auch 1982 ist in vielen Weltgegenden, deren Bewohner noch auf dem Niveau des dritten Technologiesprunges leben, Holz das einzige Brennmaterial. Im vierten Technologiesprung wurden bereits die Kohle und das Erdöl in riesigen Mengen gefördert. Im fünften Technologiesprung ist es die Kernenergie. Wahrscheinlich kommt am Ende des fünften oder im sechsten T-Sprung die Kernfusion dazu. Hätte man im 12. Jahrhundert nach der Berechnungsmethode des Kluppo Efrome die Zukunft der Energieversorgung berechnet, so wäre als Ergebnis herausgekommen, dass um 1600 der letzte Baum verbrannt sein wird. Kurz darauf würde dann auch der noch lebende Rest der Menschheit verschwunden sein. Die Plünderung des Planeten Erde durch den Menschen ist weiter nichts als eine reißerische Schlagzeile. Wenn man das Wort Nutzung einfach durch Plünderung ersetzt, dann entsteht das bösartig verzerrte Bild des Menschen, der seinen Lebensraum absichtlich zerstört. Der dritte Trend, die beschleunigte Industrialisierung der Erde als zerstörerischen Trend in eine Globalrechnung einzubeziehen, ist ebenfalls wenig überzeugend. Die industrielle Produktion bietet die einzige Möglichkeit, die materiellen Bedürfnisse von 4,5 Milliarden Menschen auf der Erde einigermaßen zu befriedigen. Da bisher aber nur 1 Milliarde in bescheidenem Wohlstand lebt, ist die beschleunigte Industrialisierung ein Segen für 3/4 der Menschheit. Diesen Segen als schreckliche Bedrohung für die Menschheit darzustellen, ist eine erschreckende Deformation des Denkens. Der vierte Trend, die Zerstörung der Umwelt, des Lebensraumes der Menschheit durch den Menschen, ist ebenfalls eine im hohen Grade unsinnige Behauptung. Die Behauptung, dass der Mensch durch sein Leben und Wirtschaften der Umwelt irreparablen Schaden zufügt, wurde von Soziologen in den 50er Jahren aufgestellt. Die Soziologie benutzte diese Aussage als Hebel, um die Wirtschaftswissenschaften als zu kurzdenkend zu kritisieren und dann zu dominieren. Weiter darüber im Abschnitt Missbrauch der Soziologie. Es gibt keinen Menschen, auch keine Zivilisation, die ihren Lebensraum absichtlich zerstört. Auch aus der Vergangenheit ist keine Zivilisation bekannt, die eine derart törichte Handlungsweise begangen hat. Tatsache ist, dass in Kriegen häufig der Versuch gemacht wurde, den Lebensraum des jeweiligen Feindes zu zerstören. Man wollte ihn besiegen und auf Dauer als Konkurrent um die Herrschaft unschädlich machen. Der fünfte Trend, die weltweite Unterernährung, als Trend in einem Weltmodell, muss stets das exponentielle Wachstum der Weltbevölkerung begrenzen. Solange es Leben auf der Erde gibt, befindet sich dieses Leben im Gleichgewichtszustand. Leben kann nur dort entstehen, wo die Voraussetzungen für Leben vorhanden sind. Überleben können Organisationen nur, wo sie genügend nutzbare Energiepotenziale finden, die ihr Wachstum bis zur Fortpflanzungsreife sicherstellen. Bei Unterernährung sinkt die Geburtenrate. Ab einem bestimmten Grad der Unterernährung können Frauen keine Kinder mehr bekommen. Dieser biologische Mechanismus arbeitet mit erbarmungsloser Konsequenz. Will man den Hunger in der Welt durch Nahrungsmittellieferungen beseitigen, dann muss man für jedes Jahr eine höhere Steigerungsrate der Lieferungen einplanen. Geschieht das nicht, dann bewirkt die Hilfe eine wachsende Kindersterblichkeit. Dank der Hilfe können die Frauen gerade noch Kinder gebären, doch für eine ausreichende Ernährung der Neugeborenen sind dann nicht genügend Nährmittel vorhanden. Tatsächlich ist aber sowohl die Geburtenrate wie auch die Überlebensrate in den weniger entwickelten Ländern stark angestiegen. Darauf ist das Wachstum der Weltbevölkerung in erster Linie zurückzuführen. Das wiederum beweist, dass die häufig wiederholte Behauptung, dass 3/4 der Menschheit Hunger litte, wohl nicht wahr sein kann. Doch nach wie vor werden von den selbsternannten Menschheitsrettern weltweit Ängste geschürt, dass eine Welthungersnot in Kürze zu erwarten ist, weil die Bevölkerung so schnell wächst. Eine Expertenmeinung zum Welthunger, damit nicht nur die Meinung der Automobilgesellschaft dazu vorgetragen wird, soll die Meinung eines international anerkannten Wissenschaftlers dazu wiedergegeben werden. Auf einer Tagung der Fondation Nationale des Sciences Humaine in Paris erklärte Colin Clerc III, dass er immer wieder überrascht ist, wie viele Leute noch der Behauptung Glauben schenken, dass 2/3 der Menschheit am Verhungern sind. Sie glauben es, weil sie es so oft gehört haben. Es war wohl Hitler, der sagte, dass man jeder Lüge, wenn sie nur oft genug gehört würde, Glauben schenke. Sie hören die Behauptung nicht von Leuten, die etwas von der Sache verstehen, sondern von anderen, die sie nur als Fachleute ansehen, Naturwissenschaftler, deren Fach nicht die Landwirtschaft ist, Prominente aus dem Bereich der Literatur und der Philosophie, Vertreter der Religionen. Letztere sind in dieser Hinsicht oft die größten Sünder. Clerc weist dann nach, wie die Behauptung entstanden ist. Als am Ende des Zweiten Weltkrieges die Vereinten Nationen gegründet wurden, bestand als eine ihrer Unterorganisationen die Fachorganisation für Ernährung, Landwirtschaft, Forsten und Fischerei, FAO gleich World Food and Agriculture Organisation. Ihr erster Generaldirektor war Lord Boyton, ein hervorragender schottischer Tierpathologe, der sich gern mit Politik und Volkswirtschaft beschäftigte, mit Fachgebieten, von denen er nicht allzu viel verstand. Lord Boyton veröffentlichte bei seinem Rücktritt im Jahre 1950 als erster die berühmte Behauptung, dass 2/3 der Weltbevölkerung hungerten. Der Artikel erschien im seriösen Scientific American. Kurz darauf veröffentlichte M.K. Bennett, Direktor des Nahrungsmittelforschungsinstituts der Universität Stanford, sein The World's Food, die Nahrungsmittel der Welt. Er zeigte, dass Lord Boyton nur dadurch zu seiner bekannten Schlussfolgerung gekommen sein konnte, dass er 2 Spalten einer ohnehin sehr ungenauen Statistik verwechselt habe, die die FAO ihm vorgelegt hatte. Diese Kritik blieb unerwidert. Wenn auch die FAO eine gute Arbeit leistete, wurde ihr Hauptquartier in Rom doch recht stark von Agrarpolitikern und Öffentlichkeitsarbeitern beherrscht. Ihr Hauptziel ist es, für Landwirte, vor allem in Europa, höhere Subventionen und Garantiepreise von den Regierungen zu erreichen. Die FAO wusste, dass die Aussage von Lord Boyton über den Hunger nicht zu erhärten war, andererseits aber wollte sie auf deren internationale Wirksamkeit nicht verzichten. Deshalb stellte die FAO 1957 die abgewandelte Behauptung auf, dass die Hälfte der Weltbevölkerung unterernährt sei. Zu jener Zeit war Colin Clerc Leiter des Agrarökonomischen Instituts der Universität Oxford. Er bat die FAO um Beweismaterial für diese Behauptung. Ebenso wollte er die Definition des Begriffes unterernährt erfahren. Er bekam die erstaunliche Auskunft, dass die FAO zuerst die Behauptung aufgestellt hätte und danach erst Beweise suchen wollte. Um das Maß voll zu machen, baten sie, den besten Wirtschaftswissenschaftler des Oxforder Instituts zur Verfügung zu stellen, damit er dabei half, ihr Material aufzubereiten. Das Äußerste, was sie schließlich beibringen konnten, war ein Beweis dafür, dass die Hälfte der Weltbevölkerung nicht so viel aß wie die Bewohner Westeuropas. Wenn man bedenkt, wie viele Westeuropäer aufgrund von Überernährung etwa an Leberleiden erkranken, ist es lächerlich, dass, was sie essen, als die Grenzlinie der Unterernährung darzustellen. Schließlich musste Dr. Sukhat Me, der Leiter der Statistikabteilung der FAO, öffentlich zugeben, dass er die Behauptungen der FAO nicht mehr vertreten könne. Auf der Jahreskonferenz der skandinavischen Wirtschaftswissenschaftler 1971 erklärte Dr. Pavlai, einer der einflussreichsten Wirtschaftswissenschaftler der FAO, es sei an der Zeit, damit aufzuhören, die vermeintliche Unfähigkeit der Welt, genug Nahrungsmittel zu produzieren, als Argument für die Geburtenkontrolle einzusetzen. Die Nahrungsmittelproduktion der Welt im Laufe des kommenden Jahrhunderts ließe sich leicht auf das 50-fache des gegenwärtigen Standes vergrößern. Das würde genügen, 36 Milliarden Menschen zu ernähren, und das mit Nahrungsmitteln ähnlich denen, die gegenwärtig vorwiegend in Nordamerika oder Nordwesteuropa verzehrt werden. Colin Clerc wollte mit seinen Ausführungen nicht beweisen, dass es keinen Hunger auf der Welt geben würde. Nach verschiedenen Schätzungen scheint es, dass vielleicht 7-10% der Weltbevölkerung die notwendige Kalorienzahl zur Gesunderhaltung bei voller Arbeitsleistung nicht erreichen. Das ist eine sehr hohe Zahl, doch weicht sie stark von dem Gerede ab, das immer noch ständig wiederholt wird, dass die Hälfte oder 2/3 der Weltbevölkerung Hunger litten. Das Fazit zum Bericht des Club OF Rome: Die Grenzen des Wachstums. 1. Als bestellte Öffentlichkeitsarbeit, um den Club OF Rome bekannt zu machen, war der Bericht ein Erfolg. 2. Als wissenschaftliche Prognose über die Zukunft der Menschheit ist der Bericht unbrauchbar, falsch und irreführend. 3. Als Denkanstoß, um die törichte Menschheit aufzurütteln, erzeugt der Bericht sehr viel mehr negative als positive Wirkungen. 4. Der Bericht erzeugt Scheinprobleme. Dadurch entsteht die große Gefahr, dass die stets zu knappen geistigen, wirtschaftlichen und finanziellen Reserven zur Lösung von Scheinproblemen sinnlos verschwendet werden. Die realen Aufgaben, deren Lösung die Entwicklung tatsächlich vorantreibt, können nicht angefasst werden, weil die noch verbleibenden Mittel dafür nicht mehr ausreichen. Aus diesen Gründen kann die falsche Prophezeiung zur Ursache einer tatsächlichen Katastrophe werden. Es tritt nie die vorausgesagte Katastrophe ein, da diese ja nur aufgrund fehlerhafter Berechnungen und falscher Behauptungen als Scheinproblem existieren kann. Doch das Vernachlässigen der notwendigen Aufgaben, zu deren Lösung man geistig, technisch und finanziell in der Lage ist, führt zu einer ganz anderen Katastrophe, die sehr viel schwerwiegendere Folgen hat und sehr viel schneller eintritt. Solange es Menschen auf der Erde gibt, bestand ihre größte Leistung zu jeder Zeit darin, dass sie die stets und überall vorhandenen Grenzen für ihre Entwicklung hinausschieben und überwinden konnten. Die menschliche Denk- und Leistungsfähigkeit ist auch in Zukunft, und das mehr denn je, in der Lage, in vielen Bereichen blockierende Grenzen zu überwinden und neue, größere Entwicklungsräume zu gewinnen. Hunger und Armut in der Welt beruhen nicht auf Überbevölkerung, sondern sind die Folgen falscher politischer Systeme. Theo Roman. Global 2000, ein Bericht an den amerikanischen Präsidenten Carter, hat man in einer Diskussion mit Grünen, Bunden und Alternativen nachgewiesen, dass die Behauptung des Club OF Rome als Zukunftsvoraussagen falsch sind und damit als Handlungsanweisung für die Menschheit nicht dienen können, bringen sie sofort eine neue Voraussage in die Diskussion ein. Der Titel lautet Global 2000, ein Bericht an den amerikanischen Präsidenten. Am 23. Mai 1977 hatte Präsident Carter den amerikanischen Rat für Umweltqualität und das Außenministerium aufgefordert, in Zusammenarbeit mit anderen Bundesbehörden die voraussichtlichen Veränderungen der Bevölkerung, der natürlichen Rohstoffreserven und der Umwelt auf der Erde bis zum Ende dieses Jahrhunderts zu untersuchen. Der Bericht sollte als Grundlage für unsere längerfristige Planung dienen. Der Bericht enthält die Prognosen der US-Regierungsbehörden. Diese Prognosen wurden unter der Annahme gemacht, dass sich an den Grundlagen der Politik von 1977 nichts ändert. Schon diese Annahme entwertet den Bericht erheblich. Denn Politik wird ständig gemacht und ist das permanente Verändern bestehender Verhältnisse zugunsten einer als besser gedachten Zukunft. Der Bericht, unter der falschen Annahme gemacht, kommt auch zu keinen anderen Ergebnissen als der Bericht des Club OF Rome. In der Schlussfolgerung wird bis zum Jahr 2000 ein Potenzial globaler Probleme von alarmierendem Ausmaß vorausgesagt. Gleichzeitig nimmt die Belastbarkeit der Erde, die Fähigkeit biologischer Systeme, Ressourcen für die Bedürfnisse der Menschen zur Verfügung zu stellen, immer mehr ab. Der Bericht ist auch eine Art von Katastrophenverkündigung. Das ist auch nicht verwunderlich, denn neben den verschiedenen US-Regierungsbehörden hat die gesamte Umweltlobby der USA an dem Bericht mitgewirkt. Herr und Frau Meadow sowie Herr Forrester, die Chefdramaturgen des Berichts des Club OF Rome, die Grenzen des Wachstums, waren dabei, der Rachel Carson Trust 4, die Friends OF the Earth, ein Verein von 5 Millionen Mitgliedern, die den Naturschutz vorantreiben wollen, die Canadian Association for the Club of Rome. Insgesamt sind in der Liste der informellen Berater 135 aufgezählt, die rund 125 Institutionen vertreten. Das wichtigste Ergebnis von Global 2000 ist, dass die US-Bundesregierung eine neue Superbehörde braucht. Die US-Regierung benötigt eine Instanz zur kontinuierlichen Überprüfung der Vorannahmen und Methoden, von denen die Bundesbehörden bei ihren Prognosemodellen ausgehen, und um zu gewährleisten, dass die Modelle der Behörden einwandfrei, konsistent und belegt sind. Genau das war eben nicht der Fall, als Global 2000 zusammengestellt war. Darüber wird in mehreren Abschnitten lebhaft Klage geführt. Kritik der Berater an der Studie. Im Anhang B äußern Kritiker der Studie ihre Meinung. Oskar Morgenstern von der Princeton-Universität wird zitiert. Numerische Operationen mit ökonomischen Daten stellen ihre eigenen Bedingungen. Wenn Fehlerraten nicht bekannt sind, ist es sinnlos, ökonomische Daten in hochleistungsfähige Computer einzugeben. Der Ökonom sollte nicht glauben, dass richtige Lösungen vieler linearer Gleichungen und anderer Berechnungen, wie zum Beispiel multiple Korrelationen, unbedingt bedeutungshaltig sind. Das gilt selbst dann, wenn sie nur zwei lineare Gleichungen mit zwei Unbekannten umfassen. Das folgende Beispiel, das natürlich verallgemeinbar ist, zeigt, welche gewaltigen Unterschiede durch nur sehr kleine Wahrnehmungsfehler in der Lösung hervorgerufen werden. Die Gleichungen x, y gleich 1x, 1,00001, y gleich 0 haben die Lösung x gleich 1,00001, y gleich 100.000, während die fast identischen Gleichungen x, y gleich 1x 0,999999, y gleich 0 die Lösung x gleich minus 99999, y gleich minus 100.000 haben. Die Koeffizienten in den beiden Gleichungsreihen unterscheiden sich höchstens durch zwei Einheiten in der fünften Dezimalstelle, aber die Lösungen differieren um 200.000. Vergegenwärtigt man sich, wie leicht Gleichungen manchmal hingeschrieben werden, die vorgeben, wirtschaftliche Bezüge darzustellen, und wie wackelig unsere Bestimmung der Parameter ist, so wird deutlich, welche Schwierigkeiten überwunden werden müssen, um eine empirisch signifikante Theorie zu schaffen und anzuwenden. Ist die Anzahl der Gleichungen darum noch einigermaßen groß, so wird es alles andere als leicht sein, herauszufinden, ob die entscheidende Determinante womöglich verschwindet oder nicht. Zum Schluss noch eine Wertung, die die Verfasser selbst kritisch in ihrer Studie aufführen: Der Stab von Global 2000 und viele der Berater kamen außerdem in Anbetracht der vorstehenden Analyse des Weltmodells der Regierung zu dem Schluss, dass es unmöglich ist, irgendeiner der in den vorangehenden Kapiteln dargestellten spezifischen, zahlenmäßigen Prognosen hohe Wahrscheinlichkeit zuzuschreiben. Damit ist der Bericht Global 2000 ebenso ungeeignet wie der Bericht des Club of Rome, eine zukünftige Globalkatastrophe in Nähe einer denkbaren Wahrscheinlichkeit zu bringen. Der wissenschaftliche Betrug, das wichtigste und erfolgreichste Kampfmittel der Grünen, Bunten und Alternativen, ist der wissenschaftliche Betrug. Was ist ein wissenschaftlicher Betrug? Der wissenschaftliche Betrug ist eine Methode zur Irreführung von Menschen, indem man den eigenen Behauptungen den Anschein wissenschaftlicher Wahrheit verleiht. Voraussetzung ist, dass in der Gedankenführung stets ein Körnchen wissenschaftlich prüfbarer Wahrheit vorhanden ist. Auf dieses Körnchen Tatsache wird dann ein Gebirge aus Behauptungen, Spekulationen, Annahmen und Folgerungen aufgebaut, die durch das Wahrheitskörnchen in keiner Weise gedeckt werden. Wann geschah der erste wissenschaftliche Betrug? Nachweisbar ist diese Methode seit dem zweiten Technologiesprung, etwa um das Jahr 3000 v. Christus. Zu jener Zeit hatten sich die ersten Überflusskulturen im Zweistromland organisiert, zwischen Euphrat und Tigris im heutigen Irak. Sie hatten die Ströme durch Deiche gebändigt und durch künstliche Bewässerung die Erträge ihrer Landwirtschaft gesteigert. Die schlimmste denkbare Katastrophe für diese ersten Überflusskulturen trat ein, wenn die Deiche brachen. Das geschah öfter. In den Mythen vieler Kulturkreise findet man als erste Katastrophenberichte Schilderungen einer großen Überschwemmung. Um nicht in den Hochwasserfluten nach einem Deichbruch zu ertrinken, bauten die Menschen Türme aus Lehm. Von den Archäologen werden diese alten Rettungstürme als Zikkurate oder in Deutsch als Stufentürme bezeichnet. Die Stufen entstanden durch die ringsherum laufenden Rampen für den Auf- und Abstieg. Auf der Spitze stand das Heiligtum für den jeweiligen Stadtgott. Ebenfalls lag dort der Wohnpalast für die herrschenden Priester und ihr Gefolge. In vielen Kulturen war der oberste Priester gleichzeitig oberster Herrscher. Auf der Spitze lag der sicherste Platz des Landes. Er bot absolute Sicherheit vor der größten denkbaren Katastrophe, Deichbruch und Überschwemmung. Auch vor der zweitgrößten Katastrophe, das waren die Kriege, war man an der Spitze am besten gesichert. Die Stufentürme waren nahezu ideale Verteidigungsanlagen. Das ganze Volk sammelte sich im Kriegsfall auf den Türmen. Die Angreifer mussten sich immer bergauf über die Rampen hochkämpfen. Sie mussten sich durch das ganze Volk hindurch schlachten, wenn sie an die Herrscher auf der Spitze herankommen wollten. Deshalb hatten die Herrscher stets das Ziel, ihren Turm so hoch wie möglich zu bauen. Denn je höher der Turm war, desto länger waren die Rampen. Da der Ausbau der Deiche immer nur zwischen zwei Hochwasserperioden möglich war, mussten möglichst viele Menschen dabei zusammenarbeiten. Das setzte voraus, dass diese Massen auch dicht zusammen wohnen mussten. Aus den Menschenansammlungen zum Deichbau dürften die ersten Städte entstanden sein. Waren die Deiche fertig, dann musste für die Massen in anderer Weise Arbeit beschafft werden. Massen, die nicht pausenlos beschäftigt waren, haben zu viel Zeit zum Denken. Denkende Menschen sind zu jeder Zeit ein schwieriges Problem für die jeweils Herrschenden gewesen. Der Turmbau war ein geradezu ideales Programm gegen Massenarbeitslosigkeit. Im endlosen Kreislauf trotteten die Menschen mit ihren lehmgefüllten Körben die Rampen hoch, schütteten die Lehmlast aus und begannen einen neuen Kreislauf. Wie hoch der Turm werden sollte, war eine ständige Streitfrage zwischen den Priesterherrschern und der arbeitenden Masse. Die höchste Wissenschaft war damals die Astronomie. Die Priester waren Astronomen. Da die Überschwemmungsperioden immer mit bestimmten Sternbildern zusammenfielen, herrschte der Glaube, dass man durch genaue Beobachtung der Sterne die Zukunft voraussehen könnte. Damit fing der wissenschaftliche Betrug an. So lautete die Begründung der Priester auf die Frage, warum denn die Türme so hoch sein müssten, stets: je höher der Turm, desto näher sind wir den Sternen. Je näher wir den Sternen sind, desto deutlicher können wir sehen, was in den Sternen über die Zukunft zu erkennen ist. Je deutlicher wir die Zukunft erkennen, desto bessere Vorsorge können wir für eure Sicherheit leisten. Auch in der Zeit des zweiten Technologiesprunges waren die Menschen bereit, schwere Lasten zu tragen, wenn man ihnen glaubhaft erklärte, dass sie damit einen Beitrag für ihre Sicherheit leisteten. Das war die erste Form des wissenschaftlichen Betruges. Schon diese Form war so raffiniert, dass man den Betrug nicht nachweisen konnte. Tatsächlich sagten die Priester die Wahrheit. Je höher der Turm, desto näher sind wir den Sternen. Doch diese Wahrheit war für den tatsächlichen Sachverhalt völlig unbedeutend. Denn im Verhältnis zu den vielen Kilometern oder Lichtjahren, die die Sterne entfernt sind, spielten die 50 oder 100 Meter, die ein Turm hoch war, keine Rolle. Die Güte der Beobachtungsergebnisse verbesserte sich dadurch nicht. Doch für die Menschen, die diese Lehmberge aufschütten mussten, hatte eine Verdoppelung schwere Folgen. Die Menge Lehm, die sie schleppen mussten, stieg bei der Verdoppelung der Höhe von 50 auf 100 Meter auf das mehr als Zehnfache an, ebenso die Bauzeit. Das war eine nahezu unendliche Fron. Bei einer durchschnittlichen Lebenserwartung von 30 Jahren konnte man Anfang und Fertigstellung eines 50 Meter hohen Turmes vielleicht noch erleben. An einem 100 Meter hohen Turm hätten 10 Generationen arbeiten müssen. Auch dann wäre er mit Hilfe der Lehmbautechnologie nicht gelungen. Solche Höhen schafften erst die Ägypter mit ihrer Steinbautechnologie. Der wissenschaftliche Betrug ist seit dem zweiten Technologiesprung eine häufig gebrauchte Waffe, um Herrschaft zu erringen und zu stabilisieren. So überzeugend die Formel, je höher, desto sicherer auch klang, im Hinblick auf die größtmögliche Katastrophe durch Überschwemmung, war sie falsch. Von einer bestimmten Höhe an, die vielleicht bei 10 Metern gelegen haben mag, war der Lehmtransport eine Verschwendung der Arbeitskraft. Es gab für die Flussebenen Hochwassergrenzen, die nie überschritten wurden. Dann war die Ausbreitungsfläche für das Wasser so groß, dass der Wasserspiegel nicht weiter anstieg. Jeder Turmbau, dessen Höhe wesentlich darüber hinausging, bot eben nicht mehr Sicherheit, sondern verurteilte die Menschen zu einer sinnlosen Zwangsarbeit. Viel notwendigere Arbeiten zur Zukunftssicherung, die dank neuer Erfindungen Wohlstand hätten erzeugen können, wurden nicht geleistet, da die große Masse der Arbeitsfähigen dazu verurteilt war, in Körben Lehm zu transportieren. Für derartige Riesenprojekte, die der großen Mehrheit der Bevölkerung keinen Nutzen brachten, verschwendeten die sterndeutenden Priesterkönige die Staatsfinanzen und Leistungskraft ihrer Völker. Auch als Zukunftssicherung waren diese künstlichen Lehmgebirge eine schlechte Kapitalanlage. Diese aufgehäuften Arbeitsstunden der Völker waren nicht als Betriebskapital für dringend notwendige Unternehmen zu nutzen. So nutzten die Gewaltherrscher jener Zeit die Angst der Menschen vor der größtmöglichen Katastrophe für ihre Spitzenstellung und Herrschaftssicherung. Eine Stellungnahme aus der Dritten Welt zum Nullwachstum C.T. Kurien, Leiter des Instituts für Entwicklungsstudien in Madras, Indien, sagte auf der Weltkirchenkonferenz 1979, aber natürlich haben die Befürworter der auf Dauer verantwortbaren Gesellschaft sehr noble Motive ins Feld zu führen. Manche sagen, dass eine Nutzungseinschränkung der natürlichen Ressourcen der Erde heute zu den Pflichten gehört, die unsere Generation der Umwelt schuldig ist. Diese plötzlich auftretende Fürsorge für ungeborene Generationen könnte man als Zeichen der Reife des Menschen auslegen, dies wäre sogar naheliegend, wenn sich die gleiche Fürsorge auch gegenüber den heute unter uns lebenden notleidenden Menschen bemerkbar machte. Man ist jedoch eher versucht, ein Zitat aus Johannes zu profanisieren und zu sagen, wenn ihr vorgebt, besorgt zu sein um die ungeborene Menschheit, die man nicht sehen kann, und zeigt kein Mitgefühl für die Menschheit, die euch umgibt und die ihr sehen könnt, dann seid ihr Lügner. Eine kleine Minderheit der Weltbevölkerung lebt im Überfluss, gerät in Hysterie über die erschöpflichen Ressourcen der Welt und fordert im Interesse der Nachwelt eine umwelterhaltende Ethik. Die gleiche Gruppe organisiert sich in ihren Bestrebungen, diejenigen, die gegenwärtig an ihrem Überfluss nicht teilhaben können, auch weiterhin daran zu hindern, auch nur einen erträglichen Lebensstandard zu erreichen. Das Abendland geht nicht zugrunde an den totalitären Systemen, auch nicht an seiner geistigen Armut, sondern an dem hündischen Kriechen seiner Intelligenz vor den politischen Zweckmäßigkeiten. Gottfried Benn, Zweite. Aus welchen Elementen setzt sich die grüne Ideologie zusammen? Der Weg zur Macht durch Missbrauch der Soziologie, Psychologie und weiterer Wissenschaften. Die Erfindung der sozialen Kosten im Jahre 1946 fuhr ein junges Wissenschaftler-Ehepaar durch weite Strecken der Vereinigten Staaten. Dabei fiel beiden auf, dass die Umwelt da und dort zerstört war. Dieses Erlebnis veranlasste die Reisenden zu der Frage, wer ist für diese Schäden verantwortlich? Warum trägt jener, der sie verursacht hat, nicht auch die Folgen? Auf diese Weise entstand die Diskussion über die sozialen Kosten, die in vollem Gange ist. Das Wissenschaftler-Ehepaar, das diese spontane Entdeckung gemacht hat, war K. William Kapp und seine Frau Lore. Sie waren aus Europa emigriert und suchten nach einem neuen Arbeitsgebiet. Mit der Erfindung des neuen Begriffs soziale Kosten hatten sie eine Goldader angebohrt, in die sie sich mit großem Eifer hineinarbeiteten. Niemand hatte vorher jemals den Begriff soziale Kosten gehört. Das war kein Wunder, denn er existierte vor Kapps spontaner Entdeckung auch nicht. Nach Kapps neuer Ansicht müsse man endlich die sozialen Folgen des Wirtschaftsends bedenken. Diese wären sehr schlimm. Um sie zu beseitigen, würden hohe Kosten anfallen, nämlich die von ihm sogenannten sozialen Kosten. Doch um die negativen Folgen ihres Wirtschaftsends kümmere sich die Wirtschaft nicht. Sie würde diese Kosten mit allen Folgen der Allgemeinheit aufbürden. Diese Tatsache, so behaupten Kapp und seine Anhänger, hat die Wirtschaftswissenschaft in ihren Theorien und Modellen bisher unterschlagen. Die Wissenschaftler würden nur mit Wert, Preis, Kosten und Marktbegriffen operieren, die sie als exakt bewertbare Größen in ihre Modelle einbauen könnten. Das wäre ein großer Fehler. Dadurch kämen sie zu ganz falschen Ergebnissen. Was muss denn alles noch in die Wirtschaftstheorie einbezogen und beim Wirtschaften berücksichtigt werden, wenn man Kapps Behauptungen folgen wollte? Es sind die Forderungen der Sozialwissenschaften und der Psychologie. Dazu schreibt Professor Dr. Fred Blum, Volkswirtschaftler und Psychoanalytiker 5, die Grundlage von Professor Kapps Integration der Sozialwissenschaften sind die Wechselbeziehungen von Mensch und Kultur, diese Wechselbeziehungen sind integral erfasst, das heißt, sie erfassen die Ganzheit von Mensch und Kultur. Die Natur des Menschen wird daher einerseits durch die Einzigartigkeit der biologischen Struktur des menschlichen Organismus begründet, andererseits durch die Notwendigkeit der Verwirklichung der biologisch begründeten Möglichkeiten in der Gesellschaft und Kultur. Diese beiden Komponenten bilden den Begriff von Universalen, das heißt in der Einzigartigkeit der biologischen Struktur des menschlichen Organismus begründeten Bedürfnissen, die zugleich soziale sind, denn sie sind in der Notwendigkeit der Verwirklichung in der Gesellschaft begründet. Da der Mensch als Ganzes, das heißt integral erfasst wird, umfassen diese Bedürfnisse nicht nur diejenigen Bedürfnisse, mit denen sich die Volkswirtschaftslehre bisher fast ausschließlich beschäftigte, nämlich die Bedürfnisse für Güter und Dienstleistungen, sondern auch die universalpsychologischen und universalsozialen Bedürfnisse, zum Beispiel Sternbedürfnisse für Kommunikation und Kooperation, Sternbedürfnisse für Sicherheit und Ordnung, Sternbedürfnisse für Selbstachtung, Sternbedürfnisse für Selbstverwirklichung, das heißt Verwirklichung der das Wesen des Menschen bestimmenden universellen Werte in ihrer persönlich einmaligen Form in einer schöpferischen Beziehung zur Mit- und Umwelt. Das ist gar nicht einfach zu verstehen, was Professor Blum da schreibt. Das ist überwiegend eine verbale Schaumschlägerei mit abstrakten Begriffen. Es ist eine recht merkwürdige Selbstbeweihräucherung für Kapp und seine Genossen. Sie würden den universellen Menschen in seiner Ganzheit mit seinen sozialen und kulturellen Bedürfnissen sowie seinen persönlichen, psychischen Besonderheiten zur Hauptperson ihrer Wirtschaftswissenschaft machen. Alle anderen Wissenschaftler würden in der Volkswirtschaftslehre ausschließlich so banale Dinge wie Güter und Dienstleistungen behandeln. Diese an Diffamierung grenzende Herabsetzung andersdenkender Menschen, die in manchen Fällen bis nahe an eine Kriminalisierung herangeht, ist das typische Zeichen der grün-bunt-alternativen Ideologie. Eine nahezu neue kopernikanische Umwälzung, die spontane Eingebung, die K. William Kapp und seine Frau Lore bei ihrem Trip durch die USA hatten, entwickelten sie mit Hilfe ihrer Anhänger zu einem alternativen wissenschaftlichen Denkgerüst. Das war nicht sehr schwer, sondern nur umständlich und etwas langwierig. Für Leute, die diese umgekehrte, negative Art des Denkens nicht nachvollzogen, war die Lehre von Kapp unverständlich und überflüssig. Wer aber bereit war, in dieser negativen und, wie man bald merken wird, zerstörerischen Denkrichtung seine geistige Heimat zu finden, der fühlte sich plötzlich als nahezu allwissend, als auserwählter Verkünder einer neuen Heilslehre. Alle anderen Menschen, ob Wissenschaftler oder nicht, wirken auf einen durch Kapp Erleuchteten wie eine Horde bornierter, verblendeter Egistanoranten, die eine Rettung der Menschheit blockieren. Diese Einsichtslosen müssen mit mehr oder weniger Gewalt zu ihrem Glück gezwungen werden. Worin besteht denn nun die als kopernikanische Umkehrung bezeichnete anziologische Denkrichtung der Familie Kapp und ihrer Anhänger? Bisher galt die nachfolgende Beschreibung der Wirtschaft als ausreichend. Das Wirtschaften oder, besser gesagt, die wirtschaftliche Leistung garantiert das Überleben des Menschen. Die Zusammenarbeit möglichst vieler Menschen in einem weltweiten Wirtschaftsverbund bewirkt auch ein Wachsen von Wohlstand und Freiheit für die gesamte Menschheit. Wirtschaften bedeutet den möglichst sparsamen Umgang mit allem, was zur Überlebenssicherung des Menschen notwendig ist. Wirtschaften beruht auf Leistung. Leistung erfordert Energie. Menschliche Leistung erfordert große menschliche Anstrengungen. Die Behauptungen von Kapp und seinen Anhängern besagen genau das Gegenteil. Sie behaupten, die Folgen des Wirtschaftens zerstören die Natur, zerstören damit die Lebensgrundlage der Menschheit. Der wirtschaftende, Leistung erbringende Mensch zerstört heute durch sein Handeln die zukünftige Überlebensmöglichkeit der Menschheit. Das sind mit Sicherheit die schwersten Anklagen, die ein Mensch oder eine Gruppe von Menschen gegen alle anderen Menschen erheben kann. Wer diese Behauptung aufstellt, erklärt zur wissenschaftlichen Wahrheit, die Leistung erbringenden Menschen und ihre Wirtschaftsorganisationen sind, wenn auch unbewusst, die Vernichter der Menschheit, Vernichter des menschlichen Lebens auf dem Planeten Erde. Diese Botschaft muss alle Menschen, die sie hören und für richtig halten, in geradezu panische Angst versetzen. Panische Angst aber blockiert bei allen Menschen sehr schnell die Fähigkeit zu ruhig überlegtem Planen, Denken und Handeln. Diese Botschaft wird seit den späten 50er Jahren in den USA und seit Ende der 60er Jahre in Europa in allen Medien ausdauernd verkündet und als Ergebnis des wissenschaftlichen Denkens gefeiert. Die Umkehr der bisher anerkannten Wertvorstellungen machte viele Menschen in den hochentwickelten Industrieländern ratlos. Was bisher die höchste Tugend war, das Erbringen einer hochwertigen Leistung in einer großen Organisation unter anstrengendem Dauereinsatz der besten Kräfte, das war jetzt plötzlich ein massiver Beitrag zur Vernichtung der Menschheit. Was bisher unerklärlich war, dass Gruppen junger Menschen die Leistungsverweigerung zum neuen Kult erhoben, das Nichtstun und Drogenrauschbewusstseinserweiterung versprachen, das war plötzlich erklärbar. Kapps Umweltideologie lieferte die Antwort: Leistungsverweigerung ist das beste Mittel, um nicht an der Zerstörung der Erde mitschuldig zu werden. Desinteresse und Faulheit waren auf einmal hohe ethische Werte, denn sie waren eine anerkannte Leistung zur Rettung der Menschheit. Aus dem strapaziösen Leistungsstress der Industriegesellschaft auszusteigen, wurde als Heldentat gefeiert, denn das bedeutete: Ich mache bei der Vernichtung der Menschheit durch Wachstum nicht mehr mit, ich gehöre jetzt zu der neuen Spezies der Menschheitsretter. Dieser Ausstieg garantierte Schlagzeilen in den Zeitungen, Interviews im Rundfunk und Auftritte im Fernsehen. Man sammelte sich in Gruppen und begann systematisch den Hass gegen alle zu schüren, die immer noch mit ihrer Leistungsbereitschaft dieses menschheitsvernichtende System der großtechnischen Naturzerstörung unterstützten. Das war eine neue Ideologie für Gewalttäter. Terror gegen Andersdenkende, niederreißen, was andere aufbauen wollten, das waren auf einmal ethische Tugenden. Man hatte jetzt eine neue Moral der Verweigerung, die sehr viel höher im Kurs stand als die bisher gültige, die von nun an eher eine Moral des Verbrechens gegen die Menschheit war. Das war schon eine kopernikanische Wende, die durch die Anziehlogik von Kapp und Genossen unter die jungen Menschen gebracht wurde. Denn vorwiegend junge Menschen sind für Heilslehren anfällig, die sie, ohne eine eigene Leistung von ihnen zu verlangen, in den Stand von Rettern der Menschheit erheben. Besonders gegenüber den Eltern und älteren Zeitgenossen fühlte man sich überlegen. Sie würden ja mit ihrem Leistungs- und Wachstumswahn die Menschheit nur in den Abgrund treiben. Man muss sich wundern, dass diese Umweltideologie noch nicht mehr Schaden angerichtet hat. Das liegt wohl daran, dass die Trägheit, die in der großen Masse der Menschen das Beharrungsvermögen bestimmt, nur langsam zu überwinden ist. Dennoch sind die Schäden bereits unübersehbar. Die tiefe Krise, in der sich die hochentwickelten Industriegesellschaften befinden, ist zu einem erheblichen Teil durch die zerstörerische Umweltideologie mitverursacht worden. Die Lehre von den sozialen Kosten führt zur Verurteilung des wirtschaftenden Menschen und zu seiner Ausbeutung durch eine neue Schützerbürokratie. Was war denn nun wirklich hier und da auf dem amerikanischen Kontinent geschehen, was die Familie Kapp zu so einträglichem Denken angeregt hat? Sie sahen Stellen, an denen früher einmal ein Steinbruch gewesen ist. Nachdem die Städte Amerikas aufgebaut waren, ging der Bedarf an Steinen natürlich zurück. Der Unternehmer gab auf. Kohle wurde an verschiedenen Stellen im Tagebau geschürft. Auch diese Flächen haben die Unternehmen, nachdem aus irgendwelchen Gründen der Abbau sich nicht mehr rentierte, aufgegeben. Kiesgruben, die nach der Aufbaukonjunktur keine Geschäfte mehr machen konnten, legten ihren Betrieb still. Diese Aufgabe von Produktionsstätten war eine ganz natürliche Sache. Darüber hat außer vielleicht den Arbeitern, die dort ihren Job verloren, sich niemand aufgeregt. Die riesigen Weiten des amerikanischen Kontinents machen jedes Jahr man um ein paar Quadratkilometer stillgelegter Schürfgrube zur typisch kleineuropäischen Wichtigtuerei. Doch damit konnte man den Amerikanern etwas absolut Negatives vorhalten, den Raubbau an den natürlichen Ressourcen eines Kontinents. Nur das war keine amerikanische Spezialität, sondern überall allgemein üblich. Das dicht besiedelte Rheinland zum Beispiel ist überall mit Plätzen übersät, an denen früher Kies gebaggert wurde. Im Sommer dienen diese Gruben dann als Baggerlöcher dem Freizeitvergnügen. Diese intensive Nutzung der Bodenschätze des Rheinlandes hat niemandem geschadet, sondern allen Menschen Nutzen gebracht. Sechs gemessen an Amerikas Weiten ist das Rheinland ein winziger, schmaler Streifen. Würde man die durch Kiesbaggerei zerstörten Flächen des Rheinlandes zu dessen Gesamtfläche in Beziehung setzen und das Gleiche mit den amerikanischen Flächen machen, dann könnte man folgende Schlagzeile formulieren: Im Rheinland ist die Umweltzerstörung 3.500 Mal so groß wie in den Vereinigten Staaten von Amerika. Jeder, der diese Meldung liest, aber noch nie im Rheinland war, bekommt schreckliche Horrorvorstellungen. Er denkt sofort an eine öde, kraterübersäte Mondlandschaft. In Wahrheit aber ist das Rheinland eine der am dichtesten besiedelten Regionen Europas und gleichzeitig eine der landschaftlich reizvollsten Gegenden Deutschlands und obendrein noch das Gebiet mit der größten Dichte von Industrieunternehmen. Die Betrachtung deckt eine weitere Methodik der Öko-Ideologen auf. Es ist der Informationsbetrug. Seine Wirkung wird dadurch erreicht, dass man eine Information so unklar formuliert, dass niemand die Möglichkeit hat, ihren Wahrheitsgehalt zu überprüfen. Stets wird die Nachricht als menschheitsbedrohende Katastrophe aufgemacht, obwohl in den meisten Fällen ein ganz normaler Vorgang der Meldung zugrunde liegt. Doch zurück zu den Kiesgruben des Rheinlandes. Für viele Gemeinden hat diese Umweltzerstörung doppelten Profit gebracht. Zuerst kassierten sie Steuern für den Kiesabbau. Danach entstanden daraus attraktive Naherholungsgebiete. Diese Möglichkeit wäre nicht entstanden, wenn man die Gebiete anderweitig genutzt hätte. Das war der Stand der Dinge, bevor die Familie Kapp mit ihrer Erfindung der sozialen Kosten das vernünftige Handeln früherer Generationen zum Verbrechen gegen die Umwelt und gegen die Menschheit erklärt hat. Leider macht sich niemand klar, welche Folgen daraus entstehen, wenn diese im Namen der Wissenschaft, hier im Namen der Soziologie entdeckten Erkenntnisse Realität werden. Es bedeutet, dass man anerkennt, dass jedes menschliche Handeln durch ein später konstruiertes Recht als strafwürdig verurteilen kann. Damit wird ein Rechtsgrundsatz ausgeschaltet, der schon im römischen Recht, also länger als 2000 Jahre, gültig war: keine Strafe ohne Gesetz. Alle Gewalttäter, die sich irgendwo als Regierung etablieren, können alles, was vor ihnen war, verurteilen, da sie für alles im Nachhinein ein passendes Strafgesetz konstruieren können. Wer nicht bereit ist, den von Umweltschützern erhobenen Anspruch aus diesem Blickwinkel zu betrachten, könnte ein böses Erwachen erleben. Denn daraus resultiert der Machtanspruch, den sich die selbsternannten Umweltschützer anmaßen. Sie verurteilen all jene, die nicht bereit sind, sich ihren Vorurteilen zu unterwerfen. Die Zahl der Wissenschaftler, die sich mit Hilfe von Kapps Erfindung als Menschheitsretter fühlen, wächst. Das mag daran liegen, dass niemand ihnen den selbst erhobenen Anspruch streitig macht. Auch ist es nach ihrer Ansicht selbstverständlich, dass mit ihrem Retteranspruch ihnen auch die Kommandogewalt über die zukünftige Entwicklung zusteht. Um sich von anderen Wirtschaftswissenschaftlern zu unterscheiden, bezeichnen sich Kapps Anhänger als die institutionellen Wirtschaftler. Alle anderen Wissenschaftler werden von ihnen als die konventionellen Wirtschaftler abqualifiziert. Das kann man verstehen, wenn man den Geltungsanspruch erfährt, den Kapps Nachfolger erheben. Der schon vorher zitierte Fred Blum erklärt, wir können daher sagen, dass Professor Kapps Werttheorie die Grundlage einer grundsätzlich neuen Sozialwissenschaft und Gesellschaftsordnung bildet. Denn seine Integration erfasst nicht nur die Ganzheit und Einheit des Menschen. Sie erfasst den ganzen Planeten Erde, und zwar nicht einfach als eine Weltmarktwirtschaft, sondern als Gesamtaustausch zwischen den Menschen, der Natur und der Gesellschaft. Die Nachfolger Kapps wollen die Funktion des Marktes weitgehend ausschalten. Die Einbeziehung der sozialen Kosten bedeutet, dass der Markt nicht mehr der entscheidende Faktor für die Preisbildung ist, sondern dass der entscheidende Faktor die Wahl von Faktoren ist, die in die Preisbildung einbezogen werden. Was Kapps Anhänger für die Menschheit wollen, ist eine von ihnen gesteuerte Weltplanwirtschaft. Wer nach den Jahrzehnten Planwirtschaft in der gescheiterten Sowjetunion eine noch viel größere Planwirtschaft fordert, kann als Wissenschaftler nicht mehr ernst genommen werden. Er ist nur noch ein ideologischer Fanatiker. Denn um eine Planwirtschaft auch durchsetzen zu können, muss man die diktatorische politische Gewalt im Geltungsbereich des Planes ausüben können. Das aber scheint wohl die unerschwellige Absicht von Kapps Nachfolgern zu sein. Sie wollen offenbar mit ihrer neuen Supersozio-Öko-Ökonomie die Welt in ihrem Sinne regieren.